Der Text, den wir zum heutigen Gottesdienst vorgeschlagen bekommen haben und der vorhin vorgelesen wurde, handelt von einem Geschehen, das Jesus Christus so wichtig war, dass er es als untrennbar von dem Evangelium, als untrennbar von der Heilsbotschaft Gottes an die Menschen erklärt hat. In allen Kulturen gibt es Formen der Erinnerung an Menschen vorausgegangener Generationen. Und das ist auch sicher wichtig, sich an solche Männer und Frauen zu erinnern, die gewissermaßen auch für uns, für unsere Generation Gutes gewirkt haben. Und auch die Bibel fordert dazu auf, derer zu gedenken, die uns Vorbild waren und uns Vorbild sind. Aber dass Jesus so auf eine Person, auf eine konkrete Person und ihr Wirken hinweist, gibt es sonst an keiner Stelle der Bibel. Es ist nur hier so, dass er gewissermaßen persönlich auffordert, einer Frau zu gedenken und ihres Handelns. Und wir wollen diesen Auftrag unseres Herrn auch jetzt nachkommen. Was geschah damals in Bethanien? Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und machte unterwegs Halt in Bethanien und war dort eingeladen bei einem Mann, der unter dem Namen Simon der Aussätzige bekannt war. Er hatte keinen Aussatz mehr, denn dann wäre es unmöglich gewesen, in einer Stadt zu wohnen und Haus zu halten. Es handelt sich sicher, so wie es auch in der Übersetzung, die wir vorhin gehört haben, hieß, um einen Mann, der leprakrank war, aber inzwischen geheilt war. Und diese Heilung war auch offiziell anerkannt. Vielleicht hatte ihn Jesus gesund gemacht, aber das wissen wir nicht. Im Haus dieses Mannes kehrte Jesus mit seinen Jüngern ein. Und zu Ehren Jesu, zu Ehren dieses Besuches, wurde in diesem Haus ein Gastmahl gefeiert. Dass es in diesem Sinne gefeiert wurde, lesen wir aus dem Johannesevangelium, wo auch über diese Begebenheit berichtet wird. Im Johannesevangelium wird uns auch berichtet, dass diese Frau, von der hier die Rede ist, Maria, die Schwester des Lazarus war. Und Lazarus war ein Freund Jesu, den Jesus aus den Toten zurück ins Leben gerufen hatte. Hier im Hause des Simon des Aussätzigen fand nun dieses Gastmahl zu Ehren Jesu statt. Sicher waren da auch noch andere Freunde Jesu aus Bethanien dabei. Wir wissen es aber nur sicher von Lazarus, dass er dort teilnahm. Und am Tisch dienten Maria und Martha, die Geschwister des Lazarus. Auch das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Sie saßen nicht mit in der Runde, aber sie bedienten die Gäste. Wie wird es Jesus in dieser Zeit, in diesen Tagen, die wir heute als Passionstage nacherleben, zumute gewesen sein? Er wusste um den bevorstehenden Tod. Vielleicht sind einige unter uns, die aus eigenen Erleben wissen, wie es ist, wenn man in den nächsten Tagen eine Operation vor sich hat, die tödlich ausgehen kann. Wir anderen können uns nicht mal in eine solche Situation richtig versetzen. Bei Jesus war es so, dass er wusste, dass er in der nächsten Woche sterben wird. Und zwar nicht unter Narkose, sondern am Kreuz. Er hatte öfters versucht, mit seinen Jüngern darüber zu sprechen. Aber die Jünger wollten es nicht wahrhaben. Sie haben es verdrängt. Und so war er mit seiner Not, mit seinem Leiden allein. Lag es da nicht nahe, sich von den Menschen zurückzuziehen, vielleicht allein mit Gott, seinem Vater, zu sprechen? Er hat das getan, mit seinem Vater gesprochen. Er hat sich zurückgezogen, auch zum Gebet. Aber er hat sich nicht von den Menschen getrennt. Er hat sich nicht von den Menschen zurückgezogen. Im Gegenteil, wir lesen, dass er sich danach sehnte, unmittelbar vor seinem Tod nochmal mit seinen Jüngern gemeinsam das Passamahl zu feiern. Wie ist das zu erklären? Eine Antwort finden wir im Johannesevangelium. Dort heißt es, weil er sie liebte, liebte er sie bis ans Ende. Es war die Liebe, die in ihn immer wieder das Verlangen weckte, mit seinen Jüngern, mit den Menschen zusammen zu sein. Es ist wie eine Mutter, die sich gern in der Gegenwart ihrer Kinder weiß, auch wenn sie von Sorgen geplagt ist, die Kinder nicht kennen oder nicht kennen wollen. Auch hier war Jesus so mit Menschen zusammen, die er liebte, von denen er aber kein Verständnis und keine Hilfe erwarten konnte. Das war die Situation, in der er dort teilnahm an dieser Gastfeier zu seinen Ehren. Und so wie sich Jesus damals um die Menschen sorgte, ihren Kontakt suchte, so sucht er auch heute dich und mich aus Liebe, unabhängig davon, was wir ihm bringen oder nicht bringen können. Dort war es wahrscheinlich ein Kreis von Männern, die zusammen saßen. Und wir dürfen auch davon ausgehen, dass es vorwiegend Menschen waren, die im Prinzip positiv zu Jesu standen. Und nun geschieht es, dass Maria, die eine der Frauen, die am Tische dienten, mit einem Gefäß mit kostbarem Salböl kam, das Gefäß zerbrach und das Öl über dem Haupt Jesu ausgoss. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass sie auch die Füße des Herrn mit diesem Salböl salbte. Es war ein teures Salböl, das sie einsetzte. Der Wert, den können wir aufgrund der Angabe von diesen 300 Silbergroschen schätzen, als das, was ein Tagelöhner im Verlauf eines ganzen Jahres erhielt. Also die Menge, die notwendig war, um einen Tagelöhner und seine Familie über ein Jahr zu versorgen. Es war ein Vermögen. Und nun hören wir, dass sich die am Tisch Versammelten darüber aufregen. Was ist das für eine Geldverschwendung? Hätte man das Geld nicht viel besser nutzen können, um Armen zu helfen, um den Hunger von Kindern zu stillen? Wir wissen, dass dieses Argument zumindest von einem der Anwesenden, von den Judas, noch nicht mal ehrlich gemeint war. Er hätte das Geld lieber für sich selbst gehabt. Aber er war nicht der Einzige, der sich aufregte. Einige regten sich darüber auf. Es waren mehrere, die dieses Argument, den Armen zu helfen, nutzten, um daran ihren Unwillen über das Handeln der Maria zum Ausdruck zu bringen. Jesus ist in keiner Weise dagegen, dass wir uns um die Not der Armen kümmern. Er hatte ja vorher direkt gesagt, alles, was ihr diesen Armen tut, das habt ihr mir getan. Er hatte den Samariter als Vorbild hingestellt, weil er sich um den Mann, der von Räubern überfallen worden war, gekümmert hat. Und er selbst war bewegt, als er die Menschen um sich sah, die nichts zu essen hatten. Das ist die Einleitung zu der Brotvermehrung, die er als Wunder, als Zeichen gewirkt hat. Und selbst hier in dieser Rede bringt er ja indirekt zum Ausdruck, dass das Sorgen für die Armen eine Aufgabe für uns ist. Eine Aufgabe, die bleibt. Eine Aufgabe, die besonders dann steht, wenn er nicht mehr unter den Menschen weilt. Er macht es in dieser Rede auch zu unserer ganz konkreten Aufgabe. Wogegen sich Jesus in diesen Worten wendet, ist ein gegenseitiges Ausspielen von Dingen, die jede für sich notwendig und am Platz sind. Und da sollten wir uns immer wieder überlegen, wie es mit uns aussieht, wie es mit uns ist, wenn wir das Handeln anderer beurteilen. Und wir sollten die gleiche Vorsicht an den Tag legen bezüglich unserer eigenen Argumente, ob wir nicht auch sie in dieser Weise gebrauchen. Der Herr schenke uns in solchen Dingen immer wieder Weisheit, dass wir nicht handeln wie die Männer, die hier versammelt sind, sondern handeln wie Maria. Maria glaubte, wollte etwas Gutes tun. Vielleicht hat sie auch gemeint, dass alle anderen am Tisch Versammelten sich darüber freuen würden. Und nun muss sie erleben, dass ihr eine Welle der Ablehnung, der Entrüstung entgegenweht. Alles stand gegen sie. Und das Argument konnte man gar nicht so ohne weiteres beiseite legen. Aber Jesus Christus steht zu ihr. Und nicht mit den Worten, sie hat es doch gut gemeint, sondern sie hat Gutes nicht nur gewollt, sie hat Gutes getan. Und damit sind eigentlich allen Argumenten gegen sie und gegen ihr Handeln die Grundlage entzogen. Sie hat es nicht getan, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Sie hat es nicht getan, um die anderen, die am Tisch saßen und nur redeten, zu provozieren. Sie hat es nicht getan, um ihres Geltungsbedürfnisses willen, sondern sie hat eine gute Tat getan. Was sie getan hat, war wohltuend für Jesus Christus. Die Ehrung, die durch diese Salbung zum Ausdruck kam, war für Jesus eine Wohltat in einer solchen Situation, in der er sich von keinem verstanden wusste. Aber das Öl, das hatte natürlich auch eine ganz natürliche, erfrischende, belebende Wirkung. Auch in dieser Hinsicht war es eine gute Tat, die Maria getan hat. Es war eben nicht nur gut gewollt, sondern es war gut, was sie getan hat. Und deshalb sagt Jesus zu den anderen: Lasst sie in Ruhe, schenkt ihr, lasst sie in Frieden. Was sie getan hat, war gut und wichtig und bedeutender, als ihr es begreifen könnt. Sie hat vorauseilend meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Was sie getan hat, war gewissermaßen ein prophetisches Handeln. Es war die göttliche Weihe für den sterbenden Jesus Christus. Es war etwas ganz Entscheidendes. Es bestätigt Jesus Christus auch als den Sterbenden, auch als den Gestorbenen, als den Gesalbten, als den Messias, als den Heilsbringer Gottes. Und das ist Evangelium. Maria tat, so sagt Jesus, was sie tun konnte. Das bezieht sich sicher zunächst auf den hohen Wert des eingesetzten Salböles. Aber wir dürfen es auch weitergehend verstehen. Es war der Maria ja nicht möglich, dem Herrn das Leiden, den Tod zu ersparen. Ich sagte vorhin, die Jünger versuchten das zu verdrängen, das nicht wahrzuhaben. Vielleicht dachten sie auch manchmal, und es gibt einige Bemerkungen unter Jüngern, die das vermuten lassen, dem werden wir schon vorbeugen, das werden wir schon verhindern. Maria salbte den Herrn zu seinem Begräbnis. Sie konnte seine Kreuzigung, seine Hinrichtung nicht verhindern, aber sie war bei ihm in seiner Not. 2000 Jahre später heißt es in einem Gedicht von Bonhoeffer: Christen und Heiden. Christen und Heiden gehen zu ihrer Not zu Gott. Das tun Christen und Heiden. Aber Christen sind bei Gott in seinem Leiden. Maria war bei Jesus in seinem Leiden. Und das ist das, was ihr Handeln, was ihr Wirken so wichtig macht und so heraushebt. Aber diese Formulierung, sie tat, was sie konnte, denke ich, kann auch für uns, für unser geistliches Leben Trost sein. Wenn mir deutlich wird, dass meine Fürbitte für andere, mein Dank an Gott nicht von der inneren Anteilnahme, von der Liebe und von der Dankbarkeit getragen sind, die der Sache angemessen sind, dann ist es für mich ein Trost, wenn ich mir sage, der Herr weiß um die Grenzen meiner Geistlichkeit. Oder wenn ich um eine Sache bitte und auch meine, um eine Sache zu bitten, von der ich mir gar nicht sicher bin, ob ich sie wirklich von Herzen will, auch dann bete ich mitunter, Herr, erhöre meine Worte, als wären sie ehrlich gemeint. Das sind Grenzen, die wir empfinden. Und da ist es ein Trost zu wissen, dass der Herr nicht nur sagt, du hast bloß nicht gewollt, sondern dass er auch um meine geistlichen Grenzen weiß. Es ist ein Trost, aber lasst es uns nicht zu einem Freibrief dafür werden, zu meinen, wir brauchten nicht an unserer Verbesserung zu arbeiten. Nein, dieser Trost gilt nur in Verbindung mit der anderen Aufforderung der Bibel, sucht eure Heiligung mit allem Ernst. Ja, es heißt dort sogar mit Furcht und Zittern. Es gehört beides zusammen. Unser Bemühen von ganzem Herzen, aber eben auf der anderen Seite auch das Wissen, dass Jesus um unsere Grenzen weiß. Die Aussage, er hat getan, was er wollte, er konnte nicht anders, mehr war nicht drin. Die rechtfertigt uns übrigens nicht vor Gott. Sie bringt ja letzten Endes nur zum Ausdruck, er konnte nicht anders. Sie stellt uns hin als einen Mensch, der nun mal so ist, wie er ist. Und das bedeutet, sie stellt uns dar, als ein Mensch, der nicht in die Nähe Gottes passt. Insofern ist das keine Entschuldigung, auf der wir uns ausruhen dürfen. Zu Gott kommen können wir nur deshalb, weil das Geschehen von Bethanien weiterging. Können wir nur deshalb, weil Jesus für die Schuld, für meine Schuld, die wie eine Wand zwischen uns Menschen und dem Gott, der uns lieb hat, steht, auf sich nahm. Er trug unsere Schuld. Und weil er unsere Schuld getragen hat, weil er das Trennende weggewischt hat, deswegen kann der Gott, der uns auch vorher schon lieb hat und auch vorher schon sucht, uns annehmen als Kinder. Können wir Kinder Gottes sein. Und das ist der Glaube, an den wir festhalten können. Und Luther hat diese Situation in Versen formuliert, die ich noch vorlesen möchte. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einen Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder um den Fuß Christi wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er, Jesus, zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das ist das, was Luther als seinen Glauben, als seinen Halt bezeugte. Das soll mein Glaube sein, so sagt Luther. Und auf diese Fürsprache Jesu dürfen auch wir bauen. Wir, die wir an Jesus glauben, und alle, die das Angebot Gottes in Jesus Christus annehmen, die Jesus Christus als ihren Herrn annehmen und in ihrem Leben aufnehmen. Amen.